bin im Nordschwarzwald aufgewachsen. Ich habe dann Theologie studiert, vor allem im Bengelhaus in Tübingen, aber dann auch in Vancouver und in Prag. Prag deshalb, weil meine Frau aus Tschechien kommt. Also de facto wachsen unsere Kinder mit 4 Sprachen auf in Jerusalem. Das ist, glaube ich, noch schlimmer als Südtirol. Ja. Ich fand es aber klasse, wie ihr hier übersetzt oder vorhin so hin und her jongliert habt. Das ist ja schwierig, wenn man alles versteht. Mir ist es kürzlich passiert, dass ich unseren Pastor übersetzen sollte vom Hebräischen ins Englische. Das heißt, ich habe dann plötzlich, er hat mich übersetzt, so rum war es. Und er hat mich aus dem Hebräischen ins Englische übersetzt und dann habe ich auf Englisch weitergeredet. Und dann hat er mich ins Hebräische übersetzt. Und ich habe das dann, meine Tochter hat, die Sarah, ja, die hat gemeint, ich nehme unseren Pastor auf den Arm. Bei mir war aber im Kopf was kaputt. Ich habe nämlich nicht mehr verstanden, welche Sprache ich spreche. Also ich fand es große Klasse, wie ihr das gemacht habt, weil das richtig sanft lief. Ja. So, aber zurück. Ich habe Theologie studiert und dann habe ich mich eigentlich darauf vorbereitet, irgendwo in eine Gemeinde zu gehen. Das war Deutschland, Württembergische Landeskirche wäre eine Option gewesen. Dann kam die Christa dazu, meine Frau, dann war Tschechien die Frage. Irgendwo stand am Horizont, dass ich vielleicht als Lehrer an eine Bibelschule gehe. Dann tauchte Tansania auf, das liegt etwas südlich von Tschechien, ja. Von hier aus gesehen auch nochmal südlich von Tirol, ja. Das waren so die Fragen und was uns beschäftigt hat oder was mich bewegt hat, war, ich wusste, es gibt eine Botschaft, die brennt meinem Vater im Himmel so auf dem Herzen. Er will, dass die alle Menschen hören. Ich vermute einmal, die meisten hier kennen diese Botschaft. Ich versuche sie mal kurz zusammenzufassen. Es ist die Sache, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und dass es da nicht nur um eine theologische Akrobatik geht, sondern um was ganz Persönliches, wird beim Paulus dort schon klar, wenn er dann sagt, von denen ich der Größte bin. Mir persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass das klar ist, auch heute Morgen. Diese Sache, warum Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht in die ganze Welt und macht zu Jüngern die Völker. Lehret sie. Ich hoffe, das ist jedem klar, dass du Jesus brauchst. Also wenn das nicht klar ist, dann sollten wir das heute Morgen zuerst mal klar machen. Ja? Wenn das nicht klar ist, werdet ihr nicht verstehen, was ich euch heute Morgen erzählen möchte und was in meinem Leben zu einer Riesenspannung geworden ist. Da ist nämlich die Sache mit Israel reingekommen. Und ich persönlich habe nichts dagegen, dass jemand Israel mag. So wie es andere Leute gibt, die Südtirol mögen oder Tansania oder ich weiß nicht was. Neuseeland, da war ich vor ein paar Jahren. Klasse Land. Aber extra nach Neuseeland zu fahren, wenn man Südtirol hat, ist eigentlich witzlos. Ja? Ich meine, dort ist das Meer näher und was mich fasziniert hat, ist, dass so die Gletscher direkt in den Regenwald reinwachsen. Also da ist irgendwie so konzentrierter. Ja? Das ist okay, dass jemand anderes Land mag. Es ist auch okay, dass man rumreist und sich das ansieht. Die Welt, die Gott geschaffen hat, ist faszinierend schön. Aber mir ist es dann passiert, dass Gott mich so richtig gepackt hat, uns als Familie gepackt hat und in Richtung Israel geschubst hat. Und irgendwann kam es dann mal und ich habe gesagt, okay, Herr, dann predige ich halt den Juden das Evangelium. Die brauchen sie auch. Es gibt nur einen Weg, klar. Dann habe ich aber, ich kürze hier sehr viel ab und ich muss sagen, ein Stück weit auch einen Leidensweg etwas ab, ja. Ich habe immer wieder eine auf die Schnauze gekriegt. Und das können die jetzt vielleicht, denen das Reden etwas schwerer fällt, nicht so gut verstehen, aber mir ist es schwer gefallen. Also ich muss sagen, was jetzt Israel konkret betrifft, ich war in den letzten Jahren auch Ältester in der Gemeinde, ich habe die Gemeinde eine Zeit lang geleitet, ja, und habe da einiges gepredigt. Ich weiß, wie das aussieht, wenn man versucht, auf Hebräisch zu predigen und dann sitzen die Kinder da, die also meine eigenen, ja, die ganze israelische Schule durchlaufen haben, gucken mich so großen Augen an und sagen, Papa, mach uns keine Schande. Ja, und hier wissen einige, wovon ich rede, ja, wenn die Eltern mühsam die lokale Sprache gelernt haben. Und dann sagen sie, aber Papa, keine Witze erzählen auf Hebräisch, das funktioniert nicht. Ja. Ich weiß, wenn man über sich selber lacht, ja, dann kann man auch auf Hebräisch Witze erzählen. Das Dumme ist, das empfinden dann die Kinder wieder als peinlich. Aber also ich bin irgendwann zum Predigen gekommen, aber fast 20 Jahre lang durfte ich nichts sagen. Ich habe gesagt, Herr, was soll das? Wozu habe ich Theologie studiert? Was soll das Ganze? Und Gott hat mir im Lauf der Zeit klargemacht, dass mein Auftrag nicht ist, den Juden das Evangelium zu verkündigen. Mein Auftrag ist das, was ich heute Morgen hier tue, nämlich euch über Israel zu erzählen. Versteht ihr die Sache, diese erste Botschaft mit Jesus und dass er gekommen ist, Sünder selig zu machen, die ist leicht, einfach verständlich zu machen, weil da geht es darum, dass ich gerettet werde oder ihr oder du. Da geht es darum, dass ich einen Sinn für mein Leben bekomme. Da geht es darum, dass ich geheilt werde, ich begabt werde, ich einen Auftrag bekomme. Und das ist ja gut und wichtig. Jetzt habe ich aber ganz am Anfang, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich zu Jesus gesagt, der eigentlich Wichtige in der Beziehung zwischen dir und mir, das bin nicht ich. Und dass ich gerettet werde und ich begabt werde und ich, ja? Sondern der eigentlich Wichtige bist du. Und ich habe dann im Laufe meines Theologiestudiums eine Entscheidung getroffen, nämlich dass, so wie ich das verstehe, die Bibel das Wort Gottes ist und der Maßstab ist, der in meinem Leben gilt. Das war zunächst eine ganz persönliche Entscheidung für mich, aber das ist für mich ein entscheidender Maßstab. Wenn ihr mich verstehen wollt, dann müsst ihr das, ich sage jetzt mal ein Stück weit, erleiden, dass ich als letzten Maßstab nicht meine Meinung und meine Einsichten nehme, sondern wenn jemand kommt und sagt, aber guck, da steht schwarz auf weiß, dann ist das für mich etwas absolut Bindendes, was in der Bibel steht. Und zwar die ganze Bibel, von vorne nach hinten. Und jetzt ist da etwas passiert, also im Hintergrund stand dieser Kampf, warum diese Sache mit Israel? Was soll das Ganze? Warum darf ich nicht raus ins Evangelium verkündigen? Oder Leute dazu ausrüsten, vorbereiten aufs Evangelium, dass sie es weiter sagen können. Die eigentlich wichtige Botschaft. Warum hält Gott mir den Mund zu? Und es war in Neuseeland. Also Neuseeland ist als Ferienland und als Wanderland und als Land für Natur zu sehen, klasse, große Klasse. Aber wenn ihr dorthin kommt und ihr sollt was über Israel erzählen, ich sage euch, das ist eine Katastrophe. Es gibt ein Land, das ist abgelegener als Südtirol. Und das ist Neuseeland. Ja, da muss man nämlich also fast 24 Stunden fliegen. Und dann hat man diesen verdrehten Kopf und der ganze Organismus, also was man Jetlag nennt, ja, das ist alles nur nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und dann ist das ein Land, das ist 3000 Kilometer lang, hat ungefähr die Fläche ein Drittel der Bundesrepublik Deutschland und auf dem ganzen Leben vor allem Schafe. Und dann verstreut ab und zu mal zwischendrin 4 Millionen Menschen. Da ist uns einmal passiert, dass wir mit dem Auto unterwegs waren und dann sagt meine Frau, hast du das Schild gesehen? Sag ich, war da ein Schild? Dann sagt sie, ja, auf dem Schild stand 92 Kilometer nächste Tankstelle. Da habe ich auf meinen Tank geguckt und habe gesagt, oh, wann war denn die letzte? Und dann sind wir 25 Kilometer zurückgefahren, um die 92 Kilometer zu schaffen. Jetzt war ich in der Zeit noch erkältet und ich muss dazu sagen, die Neuseeländer interessiert Israel ungefähr so viel wie die Deutschen. Nämlich nur, wenn es um Politik geht und wenn man auf den Herrn Trump schimpfen kann und wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung machen muss und so die ganzen Sachen. Aber wenn man von der Bibel her kommt, dann, ja. Und ich habe mich so etwas gefragt, was soll ich hier eigentlich? Und das sagt meine Frau zu mir, Johannes, ich war also richtig schlecht gelaunt. Ja, ich erzähle euch das jetzt nicht sehr realitätsnah, weil es mir heute Morgen besser geht als damals. Ja. Das sagt meine Frau zu mir, du hast mal gesagt. Und das sind so die kritischen Augenblicke in unserer Ehe, wenn meine Frau mir was vorhält, was ich irgendwann mal gesagt haben soll. Ja, also irgendwann in grauer Vorzeit, ich selbst erinnere mich null dran, aber sie weiß ganz bestimmt, du hast gesagt. Ja? Und dann wusste sie selber auch nicht, wo es steht, aber sie sagt, du hast gesagt. Das könnte doch unser Auftrag sein. Und sie erinnert mich an einen Bibelvers. Ich habe ihn mittlerweile gefunden. Und zwar, ich sage es jetzt einmal so, es gibt noch eine Botschaft, von der Gott will, dass alle Menschen, die hören, ich sage es einmal so, dass ihr es versteht. Wenn ihr die Bibel wörtlich nehmt, von Anfang bis Ende, gibt es noch einen Missionsbefehl, wo Gott ausdrücklich sagt, geht, schickt Missionare. Wisst ihr, welchen Vers ich meine? Gibt es jemand, der jetzt sofort sagt, ja klar, wir haben Missionare draußen mit der Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder selig zu machen? Also nur, dass er mich recht versteht, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn er mich entlassen hätte, dann wäre das meine Botschaft. Und ihr merkt es ja heute Morgen, indem ich euch sage, denkt nicht an einen schwarzen Schimmel, ja? Ich bringe die dauernd rein und denkt ihr doch, was ein schwarzer Schimmel ist. Ich bringe die Botschaft rein, ja? Die Sache mit Jesus ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber was ist die andere Botschaft? Und wer weiß die Bibelstelle? Ich habe heute was gemacht, das habe ich noch nie vorher gemacht. Ich habe für die Predigt extra einen, mir hat jemand gesagt, du darfst nicht Schwäbisch Bierdeckel sagen, sonst gibt es jemanden vom Blauen Kreuz, mein Vater war beim Blauen Kreuz, ja, der, also ein Getränkeuntersetzer. Ihr dürft auch ein Weinglas draufstellen, ja. Ihr dürft nachher jeder so ein Ding mitnehmen und das steht da aber nicht auf Deutsch drauf. Dann hat jemand gesagt, ja, warum hast du da einen hebräischen Bierdeckel? Ja? Da steht drauf, Shim Udvar Adonai, Goyim. Hört das Wort des Herrn, ihr Goyim, ihr Nichtjuden. Das heißt, was da steht, das ist ausdrücklich an die Südtiroler gerichtet, obwohl das ein jüdischer Prophet vor 2500 Jahren gesagt hat. Oder an die Deutschen, an die Schwaben, wie auch immer. Und jetzt nicht nur hört das Wort des Herrn, sondern es geht hier weiter. Und sagt es auf den Inseln in der Ferne. Und das war meine Frau, ja, als wir in Neuseeland waren und mir so wirklich alle Geduldsfäden gerissen waren, hat gesagt, jetzt beschwer dich nicht. Du hast gesagt, das sei dein Auftrag und dann reich ich immer nur nach Deutschland und nach Österreich und nach Schweiz und mal Südtirol auch und sagst, das sei in der Ferne. Und Inseln, ja? Jetzt machst du zum allerersten Mal, was Gott gesagt hat. Dass du ferner auf die Inseln gehst. Dann habe ich gesagt, ja, ferner als Neuseeland geht wirklich nicht mehr. Also was ich hier sagen möchte, Gott hat etwas Zeit gebraucht bei mir, um das so ins Leben rein tröpfeln zu lassen. Du tust hier was, das steht seit 2500 Jahren in der Bibel als Auftrag an die nichtjüdischen Völker. Nicht Israel, sondern ihr, die ihr Nichtjuden seid und die auf das Wort Gottes hört. Hört das Wort des Herrn, ihr Nichtjuden, und sagt es fern auf den Inseln. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Botschaft. Derjenige, der Israel zerstreut hat, wird es auch wieder sammeln und hüten wie ein Hirte seine Herde. Für diejenigen, die es nicht wissen, also jeder darf nachher so einen Bierdeckel mitnehmen, also Entschuldigung, Getränkeuntersetzer mitnehmen. Draußen am Büchertisch ist ein ganzer Stapel. Das steht in Jeremia 31, Vers 10. Was machen wir damit? Nehmen wir das ernst? Ist das ernst zu nehmen, wenn Gott sagt, hört das Wort des Herrn, nicht euer Wort, nicht was ihr braucht? Ich habe den Fehler gemacht damals, dass ich gesagt habe, Herr, was du sagst zählt, nicht was ich brauche. Ich brauche Jesus, das stimmt. Ich bin so dankbar, dass das vorhin hier gesagt wurde, das darf man sagen, Herr, ich brauche dich. Aber wenn ich ihn dann habe, dann sagt er so, und jetzt sage ich, wie es weitergeht. Wir reden ja von Nachfolge. Und bei Nachfolge ist nicht Jesus, der mir nachläuft, damit ich kriege, was ich brauche, sondern ich laufe ihm nach und mache das, was er will. Ja oder nein? Ist das ernst? Gibt es dann Dinge, dass er sagt, so, du bist erlöst, nicht damit du dich wohlfühlst, sondern du bist erlöst zu einem Zweck, dass ich dich gebrauchen kann? Und ich sage, ja, ja, okay, und jetzt? Und jetzt passiert etwas in mir, dass ich dann zu Gott sage, ja, aber Herr, jetzt musst du mir zeigen, warum die Sache so wichtig ist. Und das ist ein Prozess, der mitgeht, seit langem mitgeht. Draußen liegt ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt Verflucht und von Christus getrennt. Schrecklicher Titel, fürs Marketing total unbrauchbar. Das ist eine Auslegung von Römer 9 bis 11. Da habe ich es versucht, vom Neuen Testament her der Frage nachzugehen, was soll das Ganze mit Israel? Und ich habe mittlerweile festgestellt, dass es interessanterweise wahrscheinlich der Grund ist, warum der Apostel Paulus den Römerbrief überhaupt geschrieben hat. Die Sache mit Israel. Das ist aus seiner Sicht ein ganz, ganz zentrales Thema. Und wir als christliche Theologen haben Römer 9 bis 11, diese zentralen Kapitel, ausgeklammert und außen vorgestellt. Uns reicht Römer 1 bis 8, weil da das für uns Wichtige drinsteht. Und eigentlich hat der Paulus, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur, ja, ihr wisst genau, dass es nicht abwertend ist. Es ist ganz wichtige Basis. Ja. Deswegen habe ich das heute Morgen auch so gesagt. Aber da geht es um mich. Da kann ich am Schluss sagen, ich bin gewiss, dass mich nichts trennen kann von der Liebe des einen wahren Gottes, die im Messias Jeschua ist. Aber dann geht es weiter. Es geht um diese Botschaft. Derjenige, der Israel zerstreut hat. Da kommt einer vor einiger Zeit und sagt, es war nicht Gott, der Israel zerstreut hat. Es war Israel, das ungehorsam war und deshalb hat Gott es rausgeworfen aus seinem Land. Ich sage, Entschuldigung, aber hier steht, derjenige, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und hüten wie ein Hirte seine Herde. Bei diesem Thema, das Gott so auf dem Herzen brennt, dass es raus muss in die ganze Welt, da geht es nicht um unsere jüdischen Wurzeln zuallererst, dass ich das Neue Testament besser verstehe. Da geht es auch nicht darum, dass wir Deutschen eine Schuld haben und irgendwie damit fertig werden müssen und deshalb eine Verpflichtung haben gegenüber dem jüdischen Volk. Das sind alles wichtige Themen, bitte nicht missverstehen. Um was es geht, ist um die Verbindung zwischen dem Volk Israel, diesen Nachfahren von Abraham, Isaac und Jakob, mit dem Land Israel. Wenn ihr das auf den Punkt gebracht haben wollt, den heute jeder versteht, also Worte gebrauchen, dass es nicht zu fromm ist, ja, und alle möglichen theologischen Diskussionen auslöst, sondern wenn ihr es auf den Punkt gebracht haben wollt, dann geht es um die Frage des Zionismus. Die Sache mit dem Zionismus möchte Gott, dass sie in die ganze Welt hinaus geblasen wird, dass sie verkündigt wird. Er sagt nicht nur lernt's, das ist Wort des Herrn, sondern sagt es bis fern auf den Inseln. Derjenige, der Israel zerstreut hat, der sammelt es auch wieder. Es ist eine verrückte Sache, dass heute die ganze Welt davon redet. Wenn ihr in die UNO hineinseht, wenn ihr nur mal UNO-Resolutionen zählt, die UNO beschäftigt sich mit dem Volk Israel und dem Land Israel. Also mit der Verbindung zwischen dem jüdischen Volk und diesem kleinen Flecken Land zwischen Jordan und Mittelmeer. Manche sagen, es sei Palästina. So hat man vor 100 Jahren gesagt. Also diese Verbindung zwischen diesem Volk, dem jüdischen Volk und dem Land Israel, beschäftigt sich die UNO mehr, wenn ihr die Resolutionen zählt, als mit allen anderen Völkern zusammengenommen. Nehmt den Menschenrechtsrat der UNO, nehmt die UNESCO, nehmt was ihr wollt und fragt, um was geht es. Die Medien sind total besessen, versteht ihr, bis hinein nach Neuseeland. Und die Neuseeländer, die haben ja ihr eigenes Ureinwohnerproblem. Die haben schon zwei Inseln, die haben unendlich Platz. Die könnten den Israelis vormachen, wie man eine Zwei-Staaten-Lösung macht. Das ist ganz eigenartig. Aber die brauchen keine Zwei-Staaten-Lösung. Die haben ein Problem, fragt die Maoris. Die konzentrieren sich auf Jerusalem. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, warum darf man Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Volkes nicht anerkennen? Da kommt jemand und sagt, ja, weil das Ureinwohnern weggenommen wurde. Dann sage ich, was ist mit Wellington, also der Hauptstadt von Neuseeland? Und was ist mit Washington? Und was ist mit Brasilia? Das sind alles Hauptstädte, die irgendwann mal Ureinwohnern weggenommen wurden. Das ist ganz eigenartig, diese Fixierung der ganzen Welt auf diesen kleinen Staat Israel. Und wisst ihr was, die Bundesrepublik, ich weiß jetzt nicht, wie es in Italien ist, aber die Bundesregierung heute hat diese Beziehung zwischen Land Israel und Volk Israel, das ist Teil des Koalitionsvertrags der Großen Koalition. Und die haben sich da auf was festgehämmert, und sagen, also es steht in dem kurzen Satz, die Zwei-Staaten-Lösung ist alternativlos. Wenn ich den Satz mit euch analysieren wollte, das ist Irrsinn, machen wir vielleicht morgen Abend. Ja? Das ist ein total idiotischer Satz, der läuft auf derselben Ebene, wie wenn jemand sagen würde, Aspirin ist die alternativlose Medikament gegen Krebs. Nur weil vor ein paar hundert Jahren mal oder 100 Jahren mal irgendjemand festgestellt hat, wenn man Krebs hat in einem bestimmten Stadium, hilft Aspirin, dass man weniger Schmerz spürt. Es ist, wenn man das analysiert, idiotisch. Die ganze Welt ist da festgefahren. Es gibt nur eine heilige Gruppe auf Erden, die sagt, Israel ist ein Nebenthema, geht uns eigentlich nichts an. Und das sind einige christliche Gemeinden. Das ist ganz, ganz interessant, ganz interessant. Aber versteht ihr, da ist für mich die Frage, zeugt es von der Weltfremdheit der christlichen Gemeinden oder von der Bibelfremdheit? Ich habe den dumpfen Verdacht, dass Gott dieses Thema in die Welt hineinsetzt, weil die christliche Gemeinde schläft und keine Missionare draußen hat, die dieses Thema weitersagen. Jetzt ist die große Frage, warum ist die Beziehung zwischen Volk Israel und Land Israel Gott so wichtig? Und da möchte ich jetzt eigentlich aufhören mit dieser Frage und sagen, jetzt schreibt eure Zettel weiter und lest die Bibel darauf hin. Weil das Gefährliche ist, wenn ich euch jetzt Antworten darauf gebe. Ich arbeite das seit einigen Jahren dran. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, das ist das Thema, das beschäftigt mich, das verfolgt mich. Ja? Die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Wenn ich euch da jetzt Antworten gebe, dann geht ihr nachher raus und sagt, so, fertig, wir haben es. Ja? Aber ich habe es an vielen Stellen noch nicht. Ich weiß, dass ich heute Morgen hier sehr absolut dastehe. Mir hat jemand gesagt, warum hast du den Bibelvers nicht auf Deutsch da drauf geschrieben? Also es gibt einen Grund, Italiener können den auch verwenden, ja? Oder man kann ihn auf Englisch weitergeben, ja? Steht die Bibelstelle dran, da kommt irgendwie jeder drauf. Mein Ziel ist, dass ihr Bibel aufschlagt. Und wenn ihr heute Morgen hier aus dem Gottesdienst rausgeht und sagt, ha, jetzt weiß ich alles, ja? Dann habe ich mein Ziel verfehlt. Und Zielverfehlung ist Sünde. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass die beste biblische Lehre, die reinste biblische Lehre, dann zur Irrlehre wird, wenn sie euch das Bibellesen ersetzt? Mein Ziel ist, dass ihr die Bibel aufschlagt. Und da hilft manchmal so eine Prise Irrlehre. Ich sage euch nicht, wo die heute Morgen ist. Ja, das muss eine ganz kleine Prise sein, sodass ihr hinterher da sitzt und sagt, so kann das doch nicht sein, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Und versteht ihr, wenn ihr dann anfangt, so richtig intensiv die Bibel zu lesen und ihr stellt am Schluss fest, der Johannes hat nicht recht gehabt, ist kein Problem. Der Paulus sagt von sich, dass seine Erkenntnis Stückwerk ist, wie viel mehr ist meine Erkenntnis dann Brickele? Also kleine Stücke, ja? Ha ja. Wenn der Paulus sagt, ich sehe nur durch den Spiegel, verschwommen, wie viel mehr stehe ich im Nebel? Wenn ihr heute Morgen den Eindruck gewinnt, der hat alles begriffen, dann habt ihr ein Problem. Ich möchte, dass ihr zur Quelle zurückgeht. Warum ist das Land so wichtig? Ich gebe euch ein paar Gedankenanstöße. Ich lasse euch etwas, also aber erstens, es ist nicht gesagt, dass das richtig ist, was ich euch erzähle. Und zweitens, es ist überhaupt ganz bestimmt nicht alles. Deshalb müsst ihr weitermachen, ja? Ich nehme euch zurück an eine Stelle, wo der Abraham in 1. Mose 15, der hatte ein Problem. Und ihr müsst mal sehen, beim Abraham, das hat sich noch viel länger gezogen als bei mir, dass Gott ihm was gesagt hat. Abraham, der hatte manchmal 20 Jahre, da hat Gott nichts gesagt. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder über den Abraham gearbeitet und wenn ihr euch allein das überlegt, das nervt. Ja? Da sagt Abraham, Gott zu ihm, geh in ein Land. Da sagt Abraham, ja welches? So, das werde ich dir dann zeigen. Ja, und was ist mit dem Rückflugticket? Brauchst du nicht. Und was ist mit der Reiseversicherung? Ach, vergiss es. Wenn ich sie so ein, wenn ich euch so einladen würde, kommt mit mir in Urlaub, ja? Ja, wo geht's hin? Das sage ich euch dann, seht ihr dann, ja? Ja, und was kostet es? Ja, nimm mal alles mit, was du hast. Ja, und was ist mit meiner Rentenversicherung? Ja, die wirst du nicht mehr brauchen. Versteht er? Und dann kommt Gott und sagt zum Abraham, und du wirst Kinder kriegen. Er sagt, klasse, da arbeiten wir heftig drauf zu, die ganze Zeit in unserer Ehe. Und außerdem hoffen wir es und ja. Und versteht er, dann sieht er nach 20 Jahren, steht er da und sagt, ja Herr, und jetzt? Und es ist ja nicht nur mein Problem, guck mal die Sarah an, die Sarah ist wunderhübsch. Und die Rabbiner fragen, wie konnte die mit über 90 noch so hübsch sein, dass sie dem Pharao oder dem Abimelech den Kopf verdreht hat. Ja? Das ist eine der großen Fragen. Die war hübsch, die war schön, ja, aber sie war halt älter. Ja? Also versteht ihr? Darf man eigentlich nicht sagen, aber Abraham hat es dann gesagt. Und Gott nimmt ihn dann an der Hand und zeigt ihm die unendlichen Sterne und sagt, zähl mal. Sagt Abraham, ich war in Mathe schon immer schlecht, nicht, das sage ich. Aber also Abraham hat gesagt, kann ich nicht zählen. Sagt er, so viel Nachkommen wirst du haben. Und er sagt, okay. Und das wird ihm übrigens zur Gerechtigkeit gerechnet, dass er das sagt, ja Herr, ich glaub's dir. Und dann hat er aber ein anderes Problem noch und sagt, Herr, aber du hast mir noch ein anderes Versprechen gegeben, übrigens vor den Nachkommen, das ist die Sache mit dem Land. Und ich bin hier im Land ein dahergelaufener Iraker. Kennen wir heute in Deutschland auch. Ja? Die kommen einfach so. Mit dem einen Unterschied, der Abraham hatte das denkbar schlechteste Argument für ein Asyl. Der konnte nicht sagen, ich bin vor einem Krieg geflohen. Der konnte nicht sagen, ich hab nichts anderes. Sondern der Herr hat mir gesagt. Überlegt mal, ein Iraker, der herkommt, einen Asylantrag möchte. Der Herr hat mir gesagt. Haha. Ich weiß nicht, ob vielleicht in Italien kriegt man so, ich weiß es ja wirklich nicht. Ja. Aber ihr macht jetzt, glaube ich, auch dicht da unten, hättet gern, dass das Mittelmeer noch größer ist oder so. Ja. Auf jeden Fall, ihr müsst euch das mal überlegen, was da vor sich geht. Da steht, da war ein Migrant. Und dann sagt er, und Herr, woran sehe ich das, dass das Land mir gehören wird? Jetzt ist meine Frage an die Bibelleser, gibt es jemanden, der weiß, was Gott dem Abraham sagt? So auf. Was ist die Antwort? Ich sage euch, warum das nicht einfach ist, denn ich habe bisher nur ein einziges Mal erlebt, dass es jemand auf Anhieb gewusst hat. Es gibt tolle Bibelleser, ja, und man muss nicht die Ursprache dazu können, aber man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Was nämlich Gott macht in 1. Mose 15, ist, er bringt uns etwas aus der Ruhe mit diesem komischen Opfer, wo der Abraham diese Tiere zerteilen muss, und dann sind unsere Gedanken ganz woanders und wir merken gar nicht, dass Gott dann die Antwort gibt. Also, der Abraham sagt da im Hebräischen, woran werde ich wissen, woran werde ich erkennen? Und Gott greift dieses Erkennen auf und sagt, das sollst du wissen, daran sollst du es erkennen. Jetzt kommt die Antwort. Er sagt, deine Nachkommen müssen 400 Jahre raus aus dem Land. Wenn ich da Abraham gewesen wäre, hätte ich Gott angeguckt und hätte gesagt, Entschuldigung, hast du die Frage nicht verstanden? Ich habe nicht gefragt, ob wir raus müssen, sondern ich hab dich gefragt, woran ich sehen werde, dass es mir gehört. Raus musst du. Was Gott da dem Abraham sagt, ist, Abraham, ich gebe dir keinen Lebensraum. Abraham, ich gebe dir nicht einen Ort, wo du dein Häusle bauen darfst und wo du dich zur Ruhe setzen darfst, sondern ich habe etwas in der Verbindung zwischen dir und diesem Land, wo ich euch beide, dich, deine Nachkommen und das Land, benutze zu etwas, was meinem Plan dient. Und das Harte daran, ich glaube, deshalb ist es auch so ein vergessenes Thema, ist, wir können da weder zeigen, was es im Abraham bringt, noch was es irgendjemand wirklich bringt. Und ich weiß, dass da hinterher ganz viele Warum- und Wieso-Fragen auftauchen. Was soll das Ganze? Ich kann euch hier nur nacherzählen, was die Bibel uns sagt. Und es ist übrigens ein Thema, das geht durch die ganze Bibel hindurch, bis hinein ins Neue Testament. Und es ist ein Thema, das Jesus bewegt hat. Das Dumme ist, dass unsere Theologen es nicht verstanden haben und manchmal die Bibeln so übersetzt sind, dass man es wirklich nicht verstehen kann. Das ist das Problem dabei. Aber ich sage es euch jetzt ganz kurz, um was es geht. Die Antwort Gottes ist, ich habe einen Plan mit der Weltmacht Ägypten. Ägypten war damals, zur Zeit vom Abraham, ungefähr das, was für uns heute Amerika ist. Und Gott sagt, es geht mir nicht nur darum, dass du dort in Südtirol dein Bauernhof haben kannst und nett und schön leben kannst, oder in dem Fall in Israel, sondern du musst raus für 400 Jahre. Müsst ihr mal überlegen, das sind 4 Generationen, sagt er nachher, aber das ist leicht untertrieben. Ja, das waren einige Generationen nacheinander raus. Gott sagt, ich habe einen Plan mit Ägypten und dazu brauche ich dich. Und wenn ihr das einmal seht, was dann mit dem Josef passiert, mit dem Abrahams Nachfahren, der Pharao, der König von Ägypten, wird mit dem lebendigen Gott konfrontiert. Und vielleicht kommen wir da auf den Trump, ich weiß es nicht, ja? Vielleicht nutzt Gott heute die ganze Sache, um einen Herrn Trump mit sich zu konfrontieren. Aber das war jetzt spekulativ. Wir gehen zurück zum Text, ja? Philipp, du hast mir den Floh ins Ohr gesetzt, ja? Wo ist der Herr Trump in der Bibel? Also, ich suche ja schon ganz verzweifelt. Ich will mit den Ägyptern was machen. Wisst ihr, wozu das geführt hat? Die Ägypter haben ihr Land, ihr Leben, sich selbst, alle an den Josef verkauft. Und der Josef ist übrigens nach rabbinischer Tradition ein Vorbild für den einen, der von seinen Brüdern verkauft wird. Und der dann zum Herr der Welt wird, dem die Heiden ihr Leben, ihr Land, alles was sie sind, verkaufen sollen, abgeben sollen, damit sie Brot bekommen, Brot des Lebens. Ist da alles drin. Und der Pharao wird über Generationen hinweg, bis zu dem Pharao, der nichts mehr von Josef wissen wollte, wird er konfrontiert mit dem lebendigen Gott. Bis dahin, dass die gesamte ägyptische Armee im Roten Meer ersäuft. Und dann sagt Gott noch was anderes zum Abraham. Und er sagt, ich habe nicht nur einen Plan mit Ägypten, die müssen wissen, wer Gott ist, sondern ich habe einen Plan mit den Amoritern, mit den Völkern im Land Israel. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, ich sage es mal theologisch, gibt den Amoritern eine Gnadenzeit von 400 Jahren, und deshalb muss das auserwählte Volk, muss der Abraham raus aus dem Land. Es sind so kleine Sätze in der Bibel, die manchmal sehr wichtig sind. Es ist ein Grundprinzip in der Bibel, wann immer das Volk Israel und das Land Israel voneinander getrennt wurden, hat das bedeutet, dass es eine Gnadenzeit gab für die Völker, für die nichtjüdischen Völker. Seht euch mal das zweite Exil, die zweite Diaspora an. Also das erste war, als der Abraham oder seine Nachkommen, der Jakob, streng genommen der Josef, ja, als die in Ägypten war. Das zweite Exil war nach der Zerstörung vom ersten Tempel, vom Salomo. Da wurde das ganze Volk Israel genommen nach Babylon, die babylonische Gefangenschaft. Und jetzt lest einmal die Bücher in der Bibel, wo es darum geht, zum Beispiel den Propheten Jeremia oder den Propheten Daniel oder das Buch Esther. Wisst ihr, was das bedeutet hat für die Babylonier oder für das Persische Reich danach? Diese Weltreiche, das waren in der Zeit dann Amerika, die Großmächte, die wurden mit dem lebendigen Gott konfrontiert. Und es heißt vom Nebukadnezar, dass Gott sagt, das ist mein Knecht. Oder wenn er das Buch Esther nimmt, da heißt es, dass viele von den Leuten im Persischen Reich sich bekehrt haben zu dem einen wahren, lebendigen Gott. Weil das Volk Israel, weil das jüdische Volk unter sie zerstreut war. Der Prophet Zacharia greift das auf in der Zeit und er macht ein Wortspiel und er sagt, ich habe euch gesät wie einen Samen unter die Völker. Das bedeutet nicht, dass die Juden alle gläubig waren. Das bedeutet auch nicht, dass die Juden gewusst haben, was sie dort sollen. Das Entscheidende ist, was Gott tut. Und dann kommt die dritte Diaspora, das dritte Exil, das so Pi mal Daumen nach der Zerstörung vom zweiten Tempel beginnt, also nachdem Jesus gekreuzigt wurde, oder dann so richtig 135 nach Christus mit dem Bar Kochba aufstand. Und da zerstreut Gott das Volk über die ganze Erde, bis nach Neuseeland und Australien. Und das Evangelium, die Botschaft vom Heil geht um die ganze Welt, parallel dazu mit dem jüdischen Volk. Das heißt jetzt nicht, dass die Juden wissen, was das soll. Das heißt nicht mal, dass sie das Evangelium annehmen. Aber Gott tut etwas in Verbindung mit dem Volk Israel und dem Land Israel. Und offensichtlich ist diese Sache, dass wir verstehen, was da passiert, so wichtig, dass Gott sagt, sendet Missionare aus, die diese Botschaft raustragen. Was bedeutet jetzt umgekehrt, wenn Gott sein Volk sammelt? Und Leute, hier wird es jetzt ganz brandheiß. Wir leben zur Zeit, in den letzten 5 Jahren, seit der Zeit vom Propheten Jeremia, zum ersten Mal in einer Zeit, wo der größte Teil des jüdischen Volkes im Land Israel ist. Das ist eine ganz atemberaubende Bewegung. Ich weiß, dass es Theologen gibt, die sagen, die ganze Sache ist abgeschafft. Die sind nach dem babylonischen Exil zurückgekehrt und zur Zeit von Jesus waren die alle im Land. Mit Verlaub an diese Theologen, und viele sind Professoren, die das sagen, viele sind viel gescheiter als ich. Aber mit Verlaub, ich bin aus Versehen auch noch Journalist. Und ich muss mich der Realität stellen, ich habe nicht das Vorrecht, im theologischen Elfenbeinturm mich vergolden zu lassen. So unter Absehung der Realität in der Welt. Und zur Zeit von Jesus haben mehr Juden in Babylon gelebt als im Land Israel. Das ist historische Tatsache. Und deshalb hat Jesus darauf gewartet, dass das Volk zurückkehrt. Und seine Jünger haben darauf gewartet. Und es war für sie ein brennendes Thema. Das war Hauptthema im letzten Gespräch Jesu mit seinen Jüngern. Nur, dass unsere Bibelübersetzungen dran vorbei übersetzen. Aber das ist eine andere Sache. Was passiert mit den Völkern, wenn Gott das Volk Israel ins Land Israel zurückbringt? Gehen wir mal zurück zum Abraham. Was hat es bedeutet für den Pharao, dass Israel das Land verlassen hat, die Hebräer damals? Es war Gericht über Ägypten, bis zur Vernichtung der ägyptischen Armee. Was hat es für die Amoriter bedeutet, dass das der Josua ins Land gekommen ist? Und bitte, da ging es nicht um einen Kampf um Lebensraum und Rassismus, sodass jetzt die tollen jüdischen oder israelitischen Übermenschen eben diese Ureinwohner niedergemacht haben und Gott gesagt hat, haut nur rein, die sind sowieso nichts wert. Nee. Das wird ganz, ganz deutlich. Da ist die Bibel sehr, sehr differenziert. Der Josua kommt zurück und ja, Israel ist ein Gerichtswerkzeug Gottes über die Leute, denen Gott 400 Jahre lang eine Chance gegeben hat. Und wir kennen Leute wie ein Melchisedek oder ein Abimelech, die haben mehr Ahnung vom lebendigen Gott gehabt als der Abraham. Der Abraham war der Schlurian, der seine Frau darum verleihen wollte. Ja? Und der Abimelech hat ihm gesagt, das ist aber ziemlich unmoralisch. Also da waren Leute, das müssen wir sehen, die Bibel ist da ganz eindeutig. Aber in dem Augenblick, wenn Gott sein Volk zurück ins Land bringt, bedeutet es Gericht über die nichtjüdischen Völker. Ich habe den dumpfen Verdacht, dass das eine Botschaft ist, die wir hören müssen, wenn wir verstehen wollen, um was es heute geht. Ich möchte euch zum Abschluss auf eine Stelle aufmerksam machen, dürft ihr mit mir gemeinsam aufschlagen, und zwar ist es der Prophet Joel im 4. Kapitel. Und ich picke jetzt eine Stelle raus, was ich euch hier zeige, das sind biblische Linien, die ich euch an ganz unterschiedlichen Bibelstellen zeigen kann. Das ist nicht ein Sonderthema, das ist nicht eine Sonderlehre, sondern das ist ein grundbiblisches Thema. Und nehmt mal eine Konkordanz und seht, was öfters drin vorkommt. Das Wort Evangelisation, Mission, Erlösung, ein persönliches Heil und Heilsgewissheit oder das Wort Israel, Jerusalem und Zion. Ja, nee, dann wisst ihr, was Gott auf dem Herzen liegt und warum er will, dass wir das hören. Probiert's aus. Joel 4. Also falls jemand, glaube ich, eine katholische Bibel da hat, es könnte auch Joel 3 sein, das ist das letzte Kapitel vom Joel. Da heißt es, denn siehe an jenen Tagen und zu der Zeit, und der Prophet Joel legt sich hier fest, auf eine Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde. Es geht darum, wenn ich diese Diaspora-Situation des jüdischen Volkes umkehren werde. Ich habe gerade eben gesagt, rein historisch gesehen, rein zahlenmäßig gesehen, leben wir da in einer atemberaubenden Zeit. Heute lebt die größte Ansammlung von Juden im Land Israel. Seit der Zeit von Jeremia hat die Mehrheit des jüdischen Volkes immer außerhalb vom Land Israel gewohnt, bis heute. Noch vor 20 Jahren haben wir Juden in Israel gesagt, wenn dich Juden interessieren, warum kommst du nach Israel? The real Jews come from Brooklyn. Also die echten Juden kommen aus New York. Heute ist es anders. Wir leben in dieser Zeit. Und jetzt passt auf, was er sagt. In jener Zeit, Vers 2 bin ich jetzt in Joel 4, werde ich alle nichtjüdischen Völker zusammenziehen, sammeln. Und ich werde sie hinabführen in das Tal Jehoshaphat. Ich lasse jetzt mal die Diskussion weg, wo das ist herrliche Diskussion. Aber der Name Jehoshaphat heißt, der Herr richtet. Darum geht's. Und Gott sagt, und ich werde da einen Rechtsstreit führen, eine Gerichtsverhandlung führen mit diesen nichtjüdischen Völkern, mit allen Völkern. Was mich jetzt interessiert ist, was ist der Maßstab, den Gott anlegt? Jetzt seht mal hin, es sind zwei Dinge. Er sagt, über mein Volk und mein Erbteil Israel, dass sie zerstreut haben unter den nichtjüdischen Völkern. Und ihr lieben Geschwister, da zittere ich als evangelischer Theologe, weil unsere evangelische Theologie traditionell das jüdische Volk vom Land Israel trennt und zerstreut und sagt, das Land ist nicht mehr wichtig, Hauptsache du nimmst Jesus an, dann ist egal, wo du lebst, wenn du Jude bist. Dafür wird uns der lebendige Gott zur Rechenschaft ziehen. Weil wir etwas für unwichtig erklären, was für ihn höchste Priorität hat. Hier steht's. Sie haben mein Volk zerstreut. Und jetzt kommt das Zweite. Und weil sie, Luther hat da etwas um den Baum rum übersetzt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ja? Da steht in der Luther-Übersetzung, und weil sie sich in mein Land geteilt haben. Also wenn das Luther so übersetzt hat, ist für mich die Frage, was haben sich die ganzen Revisoren gedacht, dass sie so einen Quatsch da haben stehen lassen. Weil im Hebräischen steht es ganz klar und glatt da. Da heißt, Ve'et arzi heileku, und mein Land haben sie geteilt. Das heißt, zwei Dinge sind der Gerichtsmaßstab Gottes in diesem Gericht, wo er alle Völker zusammenzieht. Erstens, wie haben sie sich Israel gegenüber verhalten? Und zweitens, wie haben sie sich dem Land gegenüber verhalten? Und wie haben sie die Beziehung zwischen Land und Volk bewertet? Wie haben sie da Stellung bezogen? Und damit ihr seht, dass die Linie durchgeht bis ins Neue Testament, möchte ich euch nur noch kurz an einen Text erinnern, den wahrscheinlich alle kennen. In Matthäus 25 haben wir genau dasselbe Szenario. Und da sehen wir, wer der Richter ist, wessen Gesichtszüge er trägt. Es ist der Menschensohn. Es ist der auferstandene, erhöhte Christus, der wiederkommt als der Richter für die Völker und die Völker zusammenzieht. Und dann legt er einen Gerichtsmaßstab an. Und wenn ihr die Bibel nicht von hinten nach vorne lest, sondern von vorne nach hinten mitgeht, dann ist ganz klar, dass Jesus sich hier an eine alte biblische Richtlinie hält, wenn er die Völker zusammenzieht. Und interessanterweise lässt sich da nachweisen, dass Jesus nicht gescheit Theologie studiert hat. Also zumindest keine evangelikale Theologie, sonst hätte er die Völker nämlich gefragt, wie war eure Beziehung zu mir? Weil nach unserer Theologie das die wichtigste und alles entscheidende Sache ist. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen verstanden, das ist für mich die wichtigste und alles entscheidende Sache, meine Beziehung zu Jesus. Und deshalb, weil meine Beziehung zu ihm so wichtig ist, nehme ich so ernst, was er sagt. Und er legt in Matthäus 25 nicht sich selbst als Gerichtsmaßstab an, sondern er fragt die Völker, wie war eure Beziehung zu meinen Brüdern? Wenn ihr die Bibel von vorne nach hinten lest und nicht von hinten nach vorne. Also, wenn ihr mitgegangen seid in der Offenbarungsgeschichte, dann wisst ihr, dass Jesus hier einen alten Maßstab aufgreift und sagt, wie war eure Beziehung zu Israel? Jetzt für die Israel-Freunde, falls es hier solche gibt in Südtirol, um ein Missverständnis auszuschließen. Und ihr jetzt sagt, Halleluja, dann bin ich ja gerettet, weil ich Israel lieb habe. Nein, nein, nein. Israel-Freundschaft wird euch nicht retten. Ja? Es ist allein Jesus, der rettet. Klar? Aber, und jetzt kommt das Aber rein, warum Israel so wichtig ist in der Verbindung mit Jesus. Ob ihr tatsächlich Jesus nachfolgt oder einem Hirngespinst, einem Christus, den ihr euch hier drin selbst gebastelt habt, einem arischen Christus oder einem slawischen Christus oder in Neuseeland habe ich einen Maori-Christus gesehen oder heute gibt es einen palästinensischen Christus. Da möchte ich euch klipp und klar sagen von der Schrift her, weder ein palästinensischer Christus noch ein Maori-Christus noch ein afrikanischer Christus wird euch retten, sondern allein der König der Juden. Allein der König von Israel. Und ob ihr tatsächlich ihm nachlauft, das zeigt sich an eurer Beziehung zum jüdischen Volk. Und deshalb kann Jesus die Beziehung zum jüdischen Volk nehmen und sagen, wie war eure Beziehung, daran seht ihr es. Das heißt, die Sache mit dem Land, die Sache der Verbindung zwischen Volk und Land hat, wenn ich Matthäus 25 auf dem Hintergrund ernst nehme, wo ich euch jetzt versucht habe, kurz zu zeigen, eine heilsentscheidende Bedeutung. In Matthäus 25, das darf man heute in Deutschland nicht mehr sagen, aber ich glaube in Südtirol darf man es noch, ja, da geht es um ewige Strafe und ewiges Leben. Das ist die Alternative. Und darum geht's. Jetzt habe ich am Schluss dieser Predigt eine Bitte an euch. Denkt zurück, denkt daran, warum auf dem Bierdeckel das auf Hebräisch steht, das wahrscheinlich die wenigsten hier lesen können. Es geht darum, dass ihr die Bibel aufschlagt. Wenn ihr eines Tages, wenn wir miteinander vor Jesus stehen und ihr sagt, ich habe Israel lieb gehabt, weil der Johannes das so gesagt hat, dann bin ich mir nicht sicher, ob euch das helfen wird. Ich möchte am Ende dieser Predigt etwas sagen, was ihr vielleicht in einem christlichen Gottesdienst noch nie gehört habt. Aber ich möchte euch bitten von Herzen, glaubt mir kein Wort. Es ist ganz entscheidend, dass wir vor Jesus stehen und ihm sagen, Herr, da steht es in deinem Wort. Und er wird uns richten nach seinem Wort, nicht nach meinem Wort. Und deshalb bitte ich euch, in meiner Predigt waren ganz bestimmt Dinge drin, die unter Stückwerk fallen. Ganz bestimmt Dinge drin, wo ich Dinge vielleicht nicht ganz richtig zusammengesetzt habe. Aber das in Jeremia 31, Vers 10 steht, geht und verkündet es bis fern auf den Inseln, die Sache mit Israel. kann jeder nachlesen, schwarz auf weiß in seiner Bibel. Das ist nicht meine Erfindung. Und ich bitte euch vom Angesicht des lebendigen Gottes,